Sie hören Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.R. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt. Folge 6. Mein Name ist Claudia Schinske. Hoffmanns Oper Undine wurde 1816 in Berlin erfolgreich uraufgeführt. Zugleich arbeitete er wieder in seinem Brotberuf als Jurist. Seinen Freund Theodor Gottlieb Hibbel hatte er gebeten, ihm bei der Stellensuche nach einer Arbeit in irgendeinem Ministerialbüro zu helfen. Mit Erfolg. Im April 1816 wurde Hoffmann zum Kammergerichtsrat ernannt. Hoffmanns Tätigkeit als Kammergerichtsrat war aber kein Job in irgendeinem Ministerialbüro. Das Kammergericht ist bis heute das älteste Gericht Deutschlands. Als Hoffmann dort seine Arbeit aufnahm, standen in der Hierarchie über dem Kammergericht nur noch das Justizministerium und der preußische König. Das Kammergericht führte die Aufsicht über alle Untergerichte in der Provinz Brandenburg. Eine Staatsanwaltschaft gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Deshalb kam dem Kammergericht auch die Rechtsprechung in Kriminalfällen zu. Die juristische Arbeit nahm Hoffmann zeitlich zunächst ganz in Anspruch. Im Juli 1816 schrieb er an seinen neuen Verleger Georg Reimer.
Allein Freund Hitzig kann es bezeugen, wie seit 3 Monaten ein ungewöhnlicher Andrang von zeitraubender und geistanstrengender Arbeit es mir unmöglich gemacht, an etwas anderes zu denken. Jetzt kann ich endlich die Akten auf einige Tage beiseite schieben und werde höchstwahrscheinlich noch in dieser Woche euer Hochwohlgeboren die Erzählungen bringen.
Es ist nur wenig bekannt über Hoffmanns Arbeit als Strafrichter. Lediglich einige seiner Voten sind erhalten und geben zumindest einen Einblick in seine juristischen Aufgaben. In den Voten bezieht Hoffmann Stellung zu Strafdelikten, die dann als Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung dienten. Beispielsweise musste sich Hoffmann mit dem Mordfall Schmolling auseinandersetzen. Der Angeklagte Daniel Schmolling hatte ein Geständnis abgelegt und zugegeben, seine Verlobte Henriette Lehne ermordet zu haben. Zudem gab es für die Tat Zeugen. Die Ermordete selbst konnte darüber hinaus ihren Mörder benennen, bevor sie verstarb. Den Entschluss zur Tat hatte Daniel Schmolling bereits 3 Wochen zuvor gefasst. Um die Tat ausführen zu können, wartete er auf einen für ihn günstigen Augenblick. Der Täter hatte ein Messer bis an das Heft in den Unterleib seines Opfers gestoßen. Da aber kein Motiv für die Tat auszumachen war und der Täter keine Reue zeigte, stellte sich bei der Verurteilung die Frage nach der geistigen Zurechnungsfähigkeit und Selbstbestimmung des Willens. Es lagen bereits 2 Voten vor. In einem gerichtlichen Votum des zuständigen Untergerichts wurde festgestellt, dass der Täter zurechnungsfähig sei. Ein weiteres Votum war vom Amtsarzt abgefasst worden. Er plädierte, der Täter sei nicht zurechnungsfähig, also im Sinne des Strafrechts unschuldig. Die amtsärztliche Begründung lautete, dass der Täter nur während der Tat wahnsinnig gewesen sei und, wie wir heute sagen würden, ein Blackout vorgelegen habe. Zuvor in seinem bisherigen Leben war der Täter niemandem als wahnsinnig aufgefallen. Um den Fall zu entscheiden, gingen die Akten an das Kammergericht und landeten auf Hoffmanns Schreibtisch. Die amtsärztliche Argumentation überzeugte Hoffmann nicht. Er zweifelte die Kompetenz des Amtsarztes an, weil er als Allgemeinmediziner nicht über die erforderlichen psychologischen und psychiatrischen Kenntnisse verfüge. Hoffmann begründete in seinem mehrere Seiten umfassenden Votum mit Logik und Scharfsinn ausführlich, weshalb der Täter bei der Tatausführung zurechnungsfähig gewesen sein muss. Seine Argumente begründete er mit seinem Wissen aus der Lektüre der damals aktuellen psychologischen und psychiatrischen Literatur, die er aus persönlichem Interesse zum Teil schon während seiner Bamberger Zeit gelesen hatte. Wissenschaftliche Fachrichtungen an einer Universität waren Psychologie und Psychiatrie damals noch nicht, womit sich die Kompetenz für die Erstellung gerichtlicher Gutachten, die Psyche betreffend, generell stellte. Die von Hoffmann zu Rate gezogene Literatur benannte er auch im Votum. Johann Christian Reils Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen aus dem Jahr 1803 beispielsweise. Oder die Schriften Johann Christoph Hoffbauers wie die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege von 1808. Hoffmann schlussfolgerte, dass der Tat durchaus ein Motiv zugrunde lag. Der Täter Daniel Schmolling hatte Schulden und die Verlobte erwartete ein Kind. Der Täter hätte für Frau und Kind finanziell sorgen müssen, was ihm aber aufgrund seiner persönlichen Situation nicht möglich war. Im Fazit von Hoffmanns Votum heißt es:
Steht nun der von dem Angeklagten verübte Mord völlig fest, ist kein dem Richter genügender Grund vorhanden, an dem ungestörten Gebrauch seines Geistesvermögens bei dem Entschluss zur Tat in ihrer wirklichen Ausführung zu zweifeln, sind auch sonst keine Umstände vorhanden, die die Todesstrafe ausschließen könnten, so kann die Anwendung der in dem Paragraphen 826 des Kriminalrechts ausgesprochenen ordentlichen Strafe des Mordes keinem Bedenken unterliegen.
Hoffmann sprach sich in seinem Votum für Mord aus. Nach preußischem Kriminalrecht wurde Mord mit Paragraph 826 geahndet. Im preußischen Recht war bei Mord die Todesstrafe durch das Rad vorgesehen. Es handelte sich hierbei um eine besonders grausame Form der Hinrichtung, die in Preußen erst 1841 abgeschafft wurde. Meist fand die Hinrichtung in der Öffentlichkeit statt. Der Täter wurde auf der Richtstatt angebunden, dann ließ der Henker ein mit Eisen beschlagenes, schweres Rad auf den Körper fallen, um die Glieder zu brechen. Anschließend wurde der Körper in ein Rad geflochten, was ohne Brechen der Knochen nicht möglich gewesen wäre. Nicht immer wurde dem Täter nach der Tortur der Kopf abgeschlagen, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Mitunter blieb er noch lebend an das Rad gebunden, bis er nach langen Stunden oder sogar Tagen verstorben war. Jahre später wird sich Georg Büchner für sein 1836 entstandenes Drama Woyzeck mit Hoffmanns Gerichtsgutachten auseinandersetzen. In seinen literarischen Texten beschäftigte sich Hoffmann sehr oft mit der Thematik des Wahnsinns und erkundete in verschiedenen Erzählungen die unterschiedlichen Formen des Wahnsinns, die man nach damaligem Wissensstand unterschied. In seinem Votum zum Fall Schmolling äußerte sich Hoffmann auch über die Funktion von Literatur im Hinblick auf seine richterliche Tätigkeit. Als Richter lässt sich Hoffmann nur von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zweifelsfrei sind, in seiner Urteilsfindung leiten. Über das Verhältnis zwischen Richter und Schriftsteller äußerte Hoffmann sich in seinem Votum mit folgenden Worten:
Wollte der Richter durch die Autorität des Schriftstellers verleitet auf diesen Gewicht legen, so würde er in das vage Gebiet der Möglichkeit geraten und statt sich jemals zur unzweifelhaften Anwendung des Gesetzes bestimmen zu können, in seinem Urteil hin und her schwanken müssen.
Dieses Schwanken zwischen den Positionen und Ausprobieren der Möglichkeiten konnte er sich also nur als Schriftsteller erlauben. In der Kriminalerzählung »Das Fräulein von Scudery« erzählt Hoffmann von einem Goldschmied, Cardillac, der sich von dem Schmuck, den er mit eigener Hand schafft, nicht trennen kann. Nachdem er den Schmuck verkauft hat, überfällt er in der Nacht seine Kunden, ermordet sie und bringt den Schmuck wieder an sich. Die Psychologie spricht heute vom sogenannten Cardillac-Syndrom, wenn sich ein Künstler von seinem Werk nicht trennen kann. Niemand verdächtigt zunächst den Goldschmied, der am Tag ein freundlicher und beliebter Mensch ist. Seine Persönlichkeit ist aufgespalten in eine helle Seite und eine dunkle, die während der Nacht sein Handeln bestimmt. Dagegen fühlt sich der Mönch Medardus in der Erzählung »Die Elixiere des Teufels« von einer Reliquie in der Sakristei des Klosters angezogen, die angeblich vom Teufel stammt. Es handelt sich um ein Elixier, dem er nicht widerstehen kann und von dem er heimlich trinkt. Zunächst fühlt er sich von dem Elixier auf angenehme Art gestärkt. Bald schon spürt er jedoch, dass die Wirkung des Tranks nicht so positive Auswirkungen hat, wie anfangs gedacht. Desto mehr er sich in seinem Leben vorwärts bewegt, desto stärker verhärtet er sich nun in den Fäden seines eigenen, abgründigen Schicksals, wie ein Insekt im Spinnennetz. Mehr und mehr gerät sein Leben auf dunkle Abwege, bis er im Wahn sogar einen Mord begeht. An den Schriftsteller Friedrich de la Motte Fouquet schrieb Hoffmann:
»Da Sie, Herr Baron, auch seit langer Zeit ein der Zauberei Beflissener sind, so will ich es auch gern offen gestehen, dass ich dergleichen treibe und eben jetzt mir wieder einen artigen Hexenkreis gezogen habe, in dem diverse absonderliche Wesen wunderbare, spukhafte Sprünge und Tänze verführen.«
Fantasie und Wissen treffen aufeinander. Die Literaturwissenschaft spricht in diesem Zusammenhang von romantischer Wissenspoetik. Was ist darunter zu verstehen? E.T.A. Hoffmann bezieht sich in seinen Erzählungen auf die modernen Wissenschaften, insbesondere auf Psychologie und Anthropologie. In anthropologischer Hinsicht interessierte sich Hoffmann besonders für die Individualität, den freien Willen und die Selbstbestimmung des Menschen. Er erkundete das neu gewonnene Wissen literarisch aus den verschiedensten Blickwinkeln. Damit war er nicht allein. Andere Autoren dieser Zeit beschäftigten diese Themen ebenfalls. Als weiteres Beispiel sei an dieser Stelle Heinrich von Kleist genannt und dessen Erzählung »Die Marquise von O« oder dessen Theaterstück »Das Käthchen von Heilbronn«. Das neue Wissen führte im 19. Jahrhundert somit zu neuen Darstellungsformen, in der Literatur, aber auch in allen anderen Künsten. Im Tanz, in der bildenden Kunst, im Theater, der Musik und der Architektur. Es geht um den Beginn der Moderne, an dem die deutsche Romantik einen wichtigen Anteil hatte. Welche Meinung aber hatte Goethe über E.T.A. Hoffmann? Goethe hatte für das Neue kein Verständnis und lehnte die Texte Hoffmanns ab. Er war der Meinung, die literarischen Arbeiten Hoffmanns seien durch unmäßigen Gebrauch des Opiums entstanden und empfahl einen Arzt als Beistand. Salopp gesagt, ein krasses Urteil. 1815 begann Hoffmann als Autor auch an den Nachtstücken zu arbeiten, die in zwei Bänden veröffentlicht wurden. In jedem Band fanden jeweils vier Erzählungen Aufnahme. Unter ihnen befinden sich auch die Erzählungen Der Sandmann und das öde Haus. In den Nachtstücken verarbeitete Hoffmann auch seine Erfahrungen mit den Abgründen der menschlichen Seele, in die er durch seine Tätigkeit als Strafrichter Einblicke erhielt. Er hoffte, an seinen literarischen Erfolg der Fantasiestücke anschließen zu können. Die Kritik beachtete seine neuen Erzählungen jedoch nicht, sodass der Erfolg zumindest im deutschsprachigen Raum ausblieb. Inzwischen gehört Der Sandmann zu den bekanntesten Erzählungen Hoffmanns. Die Nachtstücke erschienen im Verlag von Georg Reimer. Im November 1815 schrieb Hoffmann an den Verleger:
»So wie mir Hitzig sagt, würden euer Wohlgeboren vielleicht geneigt sein, ein Bändchen Erzählungen unter dem allgemeinen Titel Nachtstücke in Verlag zu nehmen. Und unter dieser Voraussetzung bin ich so frei, Ihnen die erste jener Erzählungen, Der Sandmann, zu senden. Ich würde es Ihnen ganz überlassen, inwiefern Sie die jetzigen Nachtstücke als erstes Bändchen abdrucken und es ratsam sei, noch ein zweites folgen zu lassen.«
In der Erzählung Der Sandmann ist Nathanael zu Besuch bei Professor Spallanzani und sieht dort eine schlanke, schön gekleidete Frau, die der Professor als seine Tochter Olympia vorstellt. Sie sitzt an einem Tisch, hat ein engelschönes Gesicht, aber ihre Augen sind starr. Nathanael wird es unheimlich, sodass er leise geht. Zu Hause, von seinem Fenster aus, kann er direkt in das Zimmer Olympias blicken. Dort sieht er sie stundenlang bewegungslos sitzen. Erst als er eine optische Sehhilfe erwirbt und durch sie Olympia anschaut, wird sie für ihn lebendig. Nun verliebt er sich in Olympia, die auch tanzen und Klavier spielen kann. Im Fortgang der Erzählung muss er jedoch mit Schrecken erkennen, dass Olympia ein Automat, eine künstliche Figur ist, die der Professor geschaffen hatte. Die Erzählung ist mehrdeutig angelegt und bietet dem Leser für eine Interpretation verschiedene Perspektiven an. Künstliche Automaten wurden bereits im 18. Jahrhundert an verschiedenen Orten von Schaustellerfamilien gezeigt. Bekannt waren beispielsweise die Automaten der Uhrmacherfamilie Chagetreau. Zu ihnen gehört auch eine Musikerin in schönen Kleidern, die mit den Händen Melodien auf einem Harpsichord, einem Tasteninstrument, spielt und am Ende der Darbietung dem Publikum zunickt. Im Inneren der Figur befindet sich ein ausgefeilter Mechanismus, der alle Bewegungen ermöglicht. Die Figur kann heute im Museum in Neuchâtel in der Schweiz besichtigt werden. Es ging also um die Schaffung eines künstlichen Menschen. Daran anschließend ergab sich die Frage, inwieweit sich der Mensch von einer Maschine unterscheidet. Als lebendig galt vor allem seit dem 18. Jahrhundert, was sich bewegen kann. Somit verglich man den Menschen mit einer Maschine. Bei diesem Vergleich des Menschen mit einer Maschine blieb die Frage nach der Individualität der Seele des Menschen offen. Eine wichtige Bedeutung kam den Augen zu, denn sie galten als Fenster zur Seele. Nathanael erscheinen die Augen Olympias zunächst starr. Später kommen sie ihm lebendig vor, aber es ist nur seine eigene Liebesprojektion, nicht die Wirklichkeit. Hoffmann stellt in seinem Text auch die Frage, was den Menschen zu Menschen macht, angesichts des technischen Fortschritts. Damit steht der Text am Beginn der Moderne und ihren Erfahrungen. Die literarische Figur Nathanael gerät durch das Erlebte in eine Identitätskrise und stürzt sich am Ende der Erzählung von einem Turm. In Hoffmanns Freundeskreis sprach man eine Zeit lang über ein verlassenes Haus, das sich in der Allee unter den Linden Nummer 9 befand. Hoffmann fühlte sich von diesem Haus zu seiner Erzählung das Ödehaus inspiriert, die, wie bereits erwähnt, zum Erzählzyklus der Nachtstücke gehört. Der Anfang des Textes vermittelt einen lebendigen Eindruck des damaligen Berlin und zeigt, wie Hoffmann durch die Straßen der Stadt spaziert sein muss.
Nie war ich heiterer und meiner alten Neigung folgend, oft allein durch die Straßen zu wandeln, hing ich hier mit Leidenschaft nach, da nicht allein der Reichtum der ausgestellten Werke, der Kunst und des Luxus, sondern der Anblick der vielen herrlichen Prachtgebäude unwiderstehlich mich dazu antrieb. Schon oft war ich die Allee durchwandelt, als mir eines Tages plötzlich ein Haus ins Auge fiel, das auf ganz wunderliche, seltsame Weise von allen übrigen abstach. Denkt euch ein niedriges, vier Fenster breites, von zwei hohen, schönen Gebäuden eingeklemmtes Haus, dessen schlecht verwahrtes Dach, dessen zum Teil mit Papier verklebte Fenster, dessen farblose Mauern von gänzlicher Verwahrlosung des Eigentümers zeugen.
Die literarische Figur Theodor glaubt, am Fenster des verlassenen Hauses eine junge Frau zu sehen und ist infolgedessen davon überzeugt, dass das Haus ein Geheimnis verberge. Er versucht auf verschiedenen Wegen, das vermeintliche Geheimnis herauszufinden. Dabei verfängt er sich immer mehr in seinem eigenen Gedankengespinst und schwankt zwischen Realität und wahnhafter Einbildung hin und her. Als Theodor zu einem geselligen Abend eingeladen ist, hört er die Gäste auch über den animalischen Magnetismus sprechen. Der Arzt Franz Anton Mesmer hatte den animalischen Magnetismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt gemacht. Man spricht daher auch vom Mesmerismus. Franz Anton Mesmer ging davon aus, dass ein unsichtbares Fluidum das ganze Weltall durchdringt und auch auf den menschlichen Körper über die Nervenbahnen einwirken kann. Um eine Heilung kranker Menschen bewirken zu können, benötigte man einen Magnetiseur als Verstärker, der beispielsweise mit einem Magneten oder mit den Händen direkt über eine Person strich. Mesmer glaubte auch, dass ein Magnetiseur eine Person aus der Ferne magnetisieren könne. Bei zahlreichen kranken Menschen mit ganz unterschiedlichen Krankheitssymptomen hatte Mesmer mit dieser Behandlung Erfolg, wenn auch nicht bei allen. Bei einigen Patienten beobachtete Mesmer, dass sie während der Behandlung in einen Wachzustand gerieten. Heute würde man diesen Zustand als Hypnose bezeichnen. Ab 1785 nannte man dieses Phänomen künstlichen Somnambulismus. Der Begriff Somnambulismus bedeutet so viel wie Schlafwandeln. Künstlicher Somnambulismus war somit ein schlafwandlerischer Zustand, der durch das Magnetisieren einer Person herbeigeführt wurde. Nun wurde der animalische Magnetismus psychologisch, indem die Erforschung des Seelenlebens durch Hypnose in den Mittelpunkt des Interesses rückte. Man ging zunächst von einer Verdopplung des Seelenlebens aus. Im Wachzustand hatte der Mensch eine Tagseite und im Schlaf, im Zustand des Unbewussten, eine Nachtseite. Der Mesmerismus war so populär, dass er das gesellschaftliche Denken der damaligen Zeit entscheidend geprägt hat und auch die Schriftsteller nachhaltig beeinflusste. Und zwar nicht nur im deutschsprachigen Raum. Im Englischen gibt es noch heute das Wort to mesmerize, das man auch mit dem Wort erstarren übersetzen kann. Also dem Zustand, der dem künstlichen Somnambulismus bzw. der Hypnose entspricht. In den Texten E.T.A. Hoffmanns wird das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Magnetiseur und der im Wachschlaf befindlichen Person eher kritisch gesehen, da in diesem Zustand Willen und Bewusstsein aufgegeben sind und der Magnetiseur seine Macht den Magnetisierten gegenüber auch missbrauchen kann. Die literarische Figur Theodor in der Erzählung Das öde Haus glaubt, man habe ihn mithilfe der Technik des Magnetisierens manipuliert und auf sein Unbewusstes Einfluss genommen. Er befürchtet, wahnsinnig zu werden, hat aber noch genügend Reflexionsvermögen, um einen Arzt zu konsultieren. Dieser Arzt bringt ihn mit lebenspraktischen Tipps wieder in die Realität zurück. Auch das Geheimnis um das verlassene Haus lüftet sich am Schluss der Erzählung. Für Theodor gibt es jedoch eine unerwartete Wendung. Im Herbst 1817 waren die Nachtstücke abgeschlossen, so dass Hoffmann an den Verleger Georg Reimer schreiben konnte.
Für die gütige Übersendung der Nachtstücke zweiter Teil danke ich Ihnen, verehrtester Freund, auf das Verbindlichste. Indessen habe ich noch eine Bitte. Könnte ich wohl durch Ihre Güte noch zwei Exemplare vom ersten Teil und womöglich eines davon auf Velinpapier erhalten?
Im nächsten Jahr legte Hoffmann sich ein Haustier zu. Er erwarb einen schwarzen Kater mit einem weißen Fleck auf der Brust, den er Kater Mohr taufte. Nun wurde deutlich, dass Hoffmann sich für seine literarischen Texte nicht nur durch Musik und seine Tätigkeit als Jurist inspirieren ließ. Auch der Kater, der gern auf seinem Schreibtisch ruhte, brachte ihn auf neue, kreative Gedanken, so dass er den satirischen Roman »Lebensansichten des Kater Mohr« schrieb. Damit endet dieser Teil meiner Podcast-Reihe. Wenn Sie sich noch ausführlicher mit dem Thema des animalischen Magnetismus beschäftigen wollen, möchte ich Ihnen als Einstieg in das Thema die Biografie über Franz Anton Mesmer des Schriftstellers Stefan Zweig empfehlen. Das Impressum und weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dort habe ich auch ein YouTube-Video verlinkt, damit Sie sich die Automaten von Jacques Etreau ansehen können. Darunter befindet sich auch die Harpsichordspielerin. Es lohnt sich, mal hineinzuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und freue mich auf Sie zu meiner nächsten Fortsetzung. Sie hörten Lebensgeschichten über den Schriftsteller E.T.R. Hoffmann, aus Briefen und Tagebüchern erzählt, Folge 6. Es sprachen Holger Fuchs und Claudia Schinska. Idee und Musik Claudia Schinska.